NDR Info. Echo des Tages.
Der Friedensnobelpreis 2019 geht an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed, und zwar für seine Aussöhnung mit dem Nachbarland Eritrea. Wir berichten aus Ostafrika und kommentieren. Weitere Themen bis 19 Uhr: Lichterketten, Friedensgebete und Gedenkfeiern. Auch heute gedachten viele Menschen der Opfer des Terroranschlags von Halle. Die Türkei fordert Solidarität von den NATO-Partnern, steht aber nach dem Einmarsch ins Kurdengebiet zunehmend isoliert da. Viele Länder wollen ihre Waffenlieferungen in die Türkei stoppen. Es gibt neue Bewegung in den Brexit-Gesprächen. Und wir berichten über die verunreinigte Milch, die deutschlandweit in den Handel gekommen ist. Das Echo des Tages heute mit Regina Metler. Guten Abend. Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed gilt als Hoffnungsträger für ganz Afrika. Der 43-Jährige ist erst seit April 2018 im Amt, und doch hat er schon so viel bewegt, dass er jetzt den Friedensnobelpreis bekommt. Er leitete politische Reformen ein, eine Liberalisierung der Wirtschaft und ließ tausende politische Gefangene frei. Sein bisher größter Erfolg aber ist das Friedensabkommen mit dem jahrzehntelang verfeindeten Nachbarland Eritrea. Für das wird er jetzt geehrt. Und seine Freude war offensichtlich sehr groß, als er telefonisch diese Nachricht vom Nobelpreiskomitee erhielt.
I want to congratulate you receiving this year's Nobel Peace Prize.
Thank you very much. I'm so humbled.
Vielen Dank, ich fühle mich so geehrt, sagte der äthiopische Ministerpräsident. In den Straßen der Hauptstadt Addis Abeba wird Abiy Ahmed gefeiert. Viele hatten ihn als Kandidaten auf dem Zettel.
I'm so proud to be an Ethiopian at this time.
Ich bin jetzt so stolz, ein Äthiopier zu sein. Unser Ministerpräsident hat den Preis für seinen Friedensschluss mit Eritrea gewonnen. Aber er hat auch im Land so viele Reformen durchgesetzt. Äthiopien war nur bekannt für Dürre und Krieg. Jetzt richten sich alle Augen auf uns, weil wir den Nobelpreis gewonnen haben. Abiy Ahmed selbst bezeichnete den Preis als eine Auszeichnung für Afrika. Er hoffe, dass andere Staats- und Regierungschefs vom Kontinent ihn als Ansporn begreifen, gemeinsam am friedensstiftenden Prozess weiterzuarbeiten. Damit wird er sich auch an Eritreas Präsident Isaias Afewerki gerichtet haben. Beide hatten den Friedensvertrag gemeinsam im Juli vergangenen Jahres unterzeichnet. Eritrea scheint seitdem aber wieder zurückzurudern. Die Grenzen Richtung Äthiopien wurden geschlossen, weil nach Angaben der eritreischen Regierung zu viele Menschen in das Nachbarland umsiedelten. In den kommenden Monaten muss sich zeigen, ob der Kurs Richtung Versöhnung fortgesetzt wird, sagt Professor Dereye Feyiza vom Friedensinstitut in Addis Abeba. Die Situation zwischen den beiden Ländern war völlig festgefahren. Man brauchte Mut, um das zu ändern. Der Ministerpräsident hat es geschafft, und dafür gebührt ihm Anerkennung. Andererseits könnte man auch sagen, dass alles zu schnell ging und wir ein Jahr später jetzt nicht wirklich sehen, dass der Friedensprozess vorankommt.
Wir haben nicht also full-scale institutional.
Die größte Herausforderung für Abiy Ahmed in den kommenden Monaten ist, die Flüchtlingskrise im Land in den Griff zu bekommen. Ende vergangenen Jahres zählten die Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Vertriebene. Konflikte zwischen Volksgruppen brechen stärker auf, seit der Ministerpräsident die starke Kontrolle durch Polizei und Militär zurückgefahren hat. Das Nobelpreiskomitee sieht den Preis darum auch als Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Wir vergeben den Preis auch als Ehrung für alle Friedensanstrengungen, die sie in ihrer Region unternehmen. Abiy Ahmed wird den Preis Anfang Dezember in Oslo entgegennehmen. Bis dahin kann sich in seinem Land schon wieder viel getan haben.
Antje Diekans berichtete aus unserem Studio Ostafrika über den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed, der in diesem Jahr den Friedensnobelpreis bekommt. Wörtlich hieß es ja, insbesondere für seinen entschlossenen Einsatz zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem benachbarten Eritrea. Weltweit gab es positive Reaktionen, und auch Katrin Schmidt meint in ihrem Kommentar, mit dieser Wahl hat das Nobelkomitee alles richtig gemacht.
Der Glückwunsch geht heute nicht nur nach Addis Abeba, sondern auch nach Oslo. Dem Nobelpreiskomitee ist es gelungen, sich relativ schadlos aus einer nicht ganz einfachen Situation herauszumanövrieren. Denn die Erwartungen waren weltweit groß. Groß, dass eine junge Schwedin, Anführerin einer globalen Klimaschutzbewegung und die einzige, die es derzeit vermag, auf größtmöglicher Bühne den Staatenlenkern klar und kompromisslos ins Gewissen zu reden, dass sie nach diesem und jenem Preis, nach dem alternativen Nobelpreis, nun auch den echten Nobelpreis bekommt. Es war verführerisch. Das Komitee wäre voll im Trend gewesen und hätte bei vielen Millionen meist jungen Menschen ziemlich punkten können. Stattdessen aber hat die Nobeljury eine sehr klassische Entscheidung getroffen, sehr nah dran am eigentlichen Kern des Preises, denn sie hat einen Friedensbringer ausgezeichnet. Und dennoch ist die Entscheidung alles andere als mutlos. Abiy Ahmed ist eine schillernde Politpersönlichkeit mit widersprüchlichem Werdegang. Er hat in kürzester Zeit vor allem sehr viel angestoßen und auch einiges geschafft. Etwa einen fast schon für unmöglich gehaltenen Friedensvertrag zu schließen. Er hat Demokratie, Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung in seinem Land gestärkt. Er ist der größtmögliche Hoffnungsträger in einem Land, das in puncto Menschenrechtsfragen wohlgemerkt immer noch die allergrößte Strecke vor sich hat. Mit genau dieser Kategorie Hoffnungsträger allerdings hat das Friedensnobelpreiskomitee so seine Erfahrungen gemacht. Stichwort beispielsweise Aung San Suu Kyi. Die myanmarische Politikerin, Nobelpreis prämiert für den Kampf für eine gewaltfreie Demokratisierung. Einst eine große Hoffnungsträgerin in einem von Unterdrückung geprägtem Land. Die Geschichte nahm bekanntlich einen anderen Lauf. Wenn das Nobelpreiskomitee könnte, wie es wollte, würde es den auf Lebenszeit vergebenen Preis wohl am liebsten zurücknehmen. Genau deshalb zeugt die Entscheidung für Äthiopiens Ministerpräsidenten von großem Vertrauen und vom unbedingten Willen der Nobeljury, auch selbst friedensstiftend tätig zu werden. Indem sie die Demokratiebemühungen von Abiy Ahmed in den Fokus rückt, könnte sie Rückschritte verhindern. Und sie will ermutigen, auch andere, oft über Jahrzehnte festgefahrene Grenzkonflikte könnten gelöst werden, so das heutige Signal aus Oslo. Ein würdiger Abschluss der Nobelwoche.
Der Kommentar heute im Echo des Tages von Katrin Schmidt. Shabbat Shalom. In diesen Minuten beginnt der wöchentliche Feiertag und jüdische Gemeinden in ganz Deutschland treffen sich in den Synagogen. In vielen Orten gibt es auch Mahnwachen, Friedensgebete, Lichterketten. All dies in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags vom Mittwoch in Halle. Eine 40-jährige Frau und ein 20 Jahre alter Mann waren in der Nähe der Synagoge erschossen worden. Der Täter wurde gefasst, er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft und hat ein Geständnis abgelegt. Stefan Bringezu berichtet aus Halle.
Der mutmaßliche Todesschütze von Halle hat sowohl die Tat als auch sein Motiv zugegeben. Das Geständnis kommt nicht überraschend. Er selbst hatte von Anfang an durch die Live-Übertragung seiner Taten ins Internet für Öffentlichkeit sorgen wollen. Dabei hat der 27-Jährige auch mehrfach auf seine Beweggründe hingewiesen. Bei der mehrstündigen Vernehmung in Karlsruhe hat er sein rechtsextremistisches und antisemitisches Motiv bestätigt und umfangreiche Angaben zum Tathergang gemacht. Der 27-Jährige war gestern aus Halle nach Karlsruhe gebracht worden. In der Saalestadt selbst sitzt der Schock über die schrecklichen Ereignisse noch immer tief.
Es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man denkt nie, dass es so zu einem selber kommt.
Was da passiert ist, ist auf jeden Fall da, im Hintergrund immer. Und man merkt es auch überall in der Stadt, also von den Tatorten, ist es ja eigentlich omnipräsent.
Halle ist eigentlich eine bunte und weltoffene Studentenstadt. Über 20.000 junge Menschen studieren an der Martin-Luther-Universität. Doch wie ein dunkler Schatten hat sich der Terroranschlag vom Mittwoch über die ansonsten so lebenslustige Stadt gelegt. So beschreibt es die 19-jährige Florenz Bender.
Naja, ist schon ein bisschen angespannter, hier zu sein. Und dann wirklich diesen Amoklauf auch mitzuerleben. Also ich wohne 3 Minuten davon entfernt. Und auch an dem Tag wollte ich auch erstmal nicht nach Hause gehen. Also ich war bei Freunden. Und es ist halt wirklich jetzt so ein Gefühl, es könnte ja vielleicht wieder passieren.
Die Angst schwingt bei vielen Menschen noch immer mit. Doch in die ganze Trauer mischt sich auch ein gewisser Trotz. Jetzt erst recht heißt die Devise, meint die 20-jährige Alexandra, die in Halle geboren wurde.
Ich komme aus Halle. Ich bin hier schon immer, habe hier schon immer gelebt und ist natürlich schade, aber ich finde, man sollte da bewusst ein Zeichen setzen. Also das ist unsere Stadt und hier hat sowas keinen Platz.
Genauso sieht es auch der Rektor der Universität. Die große Immatrikulationsfeier, die für heute geplant war, wurde nicht abgesagt. Christian Tietje will ein Zeichen setzen. Die Uni hat sich nach den tragischen Vorfällen vom Mittwoch bewusst dafür entschieden, erklärt er.
Für uns ist es wichtig, diese Immatrikulationsfeier stattfinden zu lassen, weil die Universität für Weltoffenheit, Toleranz steht, weil die Universität bunt ist. Ein Platz, der dafür steht, antisemitischen und ausländerfeindlichen Tendenzen bewusst entgegenzuwirken. Das sind unsere Werte und dafür stehen wir.
Heute Abend soll mit einer Menschen- und Lichterkette vor der Synagoge in der Humboldtstraße der Opfer und der jüdischen Gemeinde gedacht werden. Die leitenden Geistlichen der Kirchen in Sachsen-Anhalt haben dazu aufgerufen. Als Zeichen der Solidarität und der engen Verbundenheit will man sich während der Sabbatfeier schützend um die Synagoge in Halle stellen.
Nach dem Anschlag in Halle wird in Berlin über Konsequenzen diskutiert. Einige Oppositionspolitiker im Bundestag drängen darauf, dass die Bundesregierung mehr tut im Kampf gegen rechts. Sie bemängeln zum Beispiel, dass in den vergangenen Jahren Programme des Bundesfamilienministeriums wie Exit oder Demokratie leben gekürzt statt aufgestockt wurden. Was soll sich jetzt ändern? Ist die Zusicherung der Regierung, jetzt wirklich schnell mehr zu tun, nur ein Lippenbekenntnis? Isabel Reifenrath ist diesen Fragen nachgegangen.
Die geplanten Reformen sollen nun schneller umgesetzt werden, so das Ergebnis des Treffens im Bundesinnenministerium. Sowohl beim Verfassungsschutz als auch beim Bundeskriminalamt sollen neue Abteilungen gegen Rechtsextremismus entstehen. Die Schaffung von 500 neuen Stellen ist geplant. Schon seit Monaten betont Seehofer die zunehmende Gefahr durch Rechtsextremisten.
Wir müssen den Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpfen, wo immer wir nur können.
Das Bundeskriminalamt und der Verfassungsschutz fordern mehr Kompetenzen. Sie wollen Informationen über gewaltbereite Rechtsextremisten länger speichern dürfen und mehr Personal, rund 740 neue Stellen. Das Justizministerium hat Bedenken, fordert, dass Online-Durchsuchungen stärkeren parlamentarischen Kontrollen unterliegen, um die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden nicht zu stark auszuweiten. Auch der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle warnt davor, überstürzt zu handeln. Er glaubt, es wäre viel wichtiger, die Polizei besser zu schulen.
Es geht um die Beobachtung einer Szene, die sich immer mehr auf Gaming-Plattformen, auf Plattformen, die Messenger-Dienste bereitstellen, tummeln und sich hier austauschen. Und hier müssen die Nachrichtendienste genau hingucken, welche Gruppen dort aktiv sind.
Deutliche Worte fand der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt in der Bild-Zeitung. Die Polizei sei bis zum Jahr 2015 systematisch kaputt gespart worden und das sei das Problem. Zu wenig Geld gäbe es auch für die Programme gegen Rechtsradikalismus, mahnte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Annette Wiedmann-Mautz. Und Antisemitismusbeauftragter Felix Klein stellte das ganze System der Geldervergabe in Frage. Stiftungen und Vereine müssen sich für ihre Projekte immer wieder neu bewerben. Kommunen und Bundesländer sollen außerdem künftig mehr Mittel bekommen, bundesweite Projekte hingegen weniger.
Ich bedauere es sehr, dass das Familienministerium gerade kürzlich entschieden hat, einige wichtige Projekte nicht weiter zu fördern. Das sollte nochmal überprüft werden. Und wir sollten auch bestehende Projekte auch in der politischen Bildung nochmal überprüfen, um Radikalisierungsprozesse aufzuhalten.
Das Demokratieprogramm der Bundesregierung hat ein Budget von knapp 120 Millionen Euro. Daran soll in den nächsten Jahren gespart werden. Timo Reinfrank von der Amadeo-Antonio-Stiftung fordert stattdessen mehr Geld. Und auch SPD-Staatssekretär Michael Roth hält es für falsch, dass die Gelder nicht dauerhaft vergeben werden.
Die Mittel müssen weitergeführt werden. Und gerade jetzt ist es wichtig, dass die Initiativen sich auch wirklich auf das Wichtige konzentrieren. Und das ist nicht kreativ neue Anträge formulieren, sondern wirklich auch ihre Arbeit machen.
Dazu ist aber eine Gesetzesänderung notwendig. Bisher dürfen nur Modellprojekte vom Bund gefördert werden, keine Institutionen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert schon länger ein Demokratiefördergesetz. Die Union war bisher aber dagegen. CDU-Innenpolitiker Patrick Sensburg glaubt, dass ein rechtsextremistischer Anschlag wie in Halle nur verhindert werden kann, wenn die Kompetenzen und Kräfte der Polizei gestärkt werden.
Die Türkei setzt ihre Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG im Nordosten Syriens fort und wird dafür international kritisiert, auch von mehreren NATO-Partnern wie den USA und Frankreich. In anderen Staaten wird über Waffenlieferungen in die Türkei diskutiert. Darüber berichten wir gleich. Zunächst schildert Jürgen Striak aus unserem Studio in Kairo die Lage heute in dem Grenzgebiet.
Im Nordosten Syriens leisten die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG und ihre arabischen Verbündeten erbitterten Widerstand gegen die Angreifer. Sie würden versuchen, den türkischen Vormarsch mit Tunneln, Gräben und Wellen aufzuhalten, berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Es gebe heftige Kämpfe an mehreren Fronten, vor allem in den syrischen Grenzstädten Tal Abyad und Ras El Ain. Fast alle Einwohner der beiden Städte sollen inzwischen geflohen sein, teilte die kurdische Autonomiebehörde mit. Seit Beginn der türkischen Militäroperation Quelle des Friedens flüchteten nach Angaben humanitärer Organisationen der Vereinten Nationen innerhalb von 48 Stunden mehr als 70.000 Menschen aus den Kampfgebieten. Das UN-Menschenrechtsbüro berichtete, dass unter anderem Dämme, Kraftwerke und Ölfelder bei türkischen Angriffen getroffen wurden. Ärzte ohne Grenzen teilte mit, dass ein von der Organisation unterstütztes Krankenhaus in Tal Abyad geschlossen werden musste, weil die meisten Mitarbeiter die Stadt verlassen hätten.
Die Türkei verlangt ein wörtlich klares und deutliches Bekenntnis der Solidarität von den Partnern in den NATO-Staaten, wird aber international für die Offensive gegen die Kurden kritisiert. Und in vielen Ländern wird jetzt auch wieder über europäische Waffenlieferungen in die Türkei diskutiert. Norwegen hat seine Rüstungsexporte kurzfristig eingestellt. Schweden befürwortet ein EU-weites Waffenembargo. Die Diskussion in Berlin fasst Barbara Kostolnik zusammen.
Die Bundesregierung ist der Meinung, die türkische Offensive ist ein Fall für den Weltsicherheitsrat. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, findet deutliche Worte.
Es war ein schwerer Fehler, dass Russland und auch China sich an die Seite des Assad-Regimes gestellt haben. Und es ist ein mindestens genauso schwerer Fehler, dass jetzt die Türkei in Nordsyrien interveniert und eine Militäraktion fährt gegen die kurdische Befreiungsorganisation, gegen die YPG. Das stößt auf klare, deutliche, entschiedene Kritik. Das darf auch nicht folgenlos bleiben.
Der SPD-Politiker fragt sich, ob der türkische Präsident Erdogan überhaupt weiß, was er mit seinem Krieg an der türkisch-syrischen Grenze anrichtet.
Denn wir sind ja im Kampf gegen die Terrororganisation IS einen großen Schritt weitergekommen. Nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak und in der gesamten Region des Nahen und Mittleren Ostens. Und wir drohen jetzt wieder Rückschritte zu erleiden. Und das wird natürlich die Gefährdungslage abermals erhöhen. Das wird die Lage der Geflüchteten abermals verschlechtern. Und das kann nicht unser Interesse sein.
Welche Sanktionsmöglichkeiten hat die EU? Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hat bereits gestern lautstark Richtung Ankara gedroht und den türkischen Botschafter einbestellt. Auch Staatspräsident Emmanuel Macron warnte vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz Islamischer Staat. Der deutsche SPD-Politiker Roth plädiert dafür, die Waffenlieferungen an die Türkei zu überdenken.
Das verstehen die Leute natürlich jetzt nicht mehr und das verstehe natürlich auch ich kaum noch. Wir verantworten ja keine neuen Waffenlieferungen, aber die schon genehmigten, wo es Verträge gibt, wo es vertragliche Verabredungen gibt, die werden ausgeliefert. Ich kann mir das derzeit unter den obwaltenden Bedingungen nicht vorstellen. Das wäre ein völlig falsches Zeichen.
Im Bundeswirtschaftsministerium ist man deutlich zurückhaltender. Eine Sprecherin von Minister Altmaier drückt sich um eine klare Antwort.
Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung und unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen.
Erdogan selbst hat der EU bereits gedroht, falls Sanktionen gegen sein Land eingeleitet würden, die Grenzen für über 3 Millionen syrische Flüchtlinge zu öffnen, die sich dann von der Türkei aus auf in Richtung Europa machen könnten. Erpressung? Michael Roth überlegt kurz.
Eine Erpressung wäre es, wenn sich die Europäische Union erpressen ließe.
Erpressung ist ein schwerer Vorwurf, den die Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer tunlichst nicht erheben will.
Wir gehen davon aus, dass die Türkei sich an das EU-Türkei-Abkommen hält.
Der Staatsminister im Auswärtigen Amt weiß auch, wie heikel eine Kündigung des Abkommens wäre. Die Türkei bekommt insgesamt 6 Milliarden Euro dafür, die Flüchtlinge im Land zu behalten. Öffnet sie die Grenzen, könnte das gravierende Folgen haben und dazu führen, dass sich neue Flüchtlinge nach Europa aufmachen.
Herr Erdogan, und da sind wir durchaus auch der Türkei dankbar, dass sie so viele Geflüchtete über so viele Jahre hinweg aufgenommen hat, darf aber keine politischen Rabatte für diesen inakzeptablen Militäreinsatz gegen die Kurdinnen und Kurden im Nordsyrien erwarten.
Das Tauziehen zwischen der Türkei und dem Rest der Welt geht weiter.
Barbara Kostolnik war das aus Berlin. Es ist ein Tunnel mit einem sehr kleinen Licht am Ende. So hat ein EU-Diplomat die heutige Entwicklung in Sachen Brexit beschrieben. 3 Wochen vor dem geplanten Austritt der Briten aus der Europäischen Union kommt Bewegung in die Sache. Der britische Brexit-Minister Barclay war zu Besuch heute beim Chefunterhändler der EU Barnier und das Gespräch soll ganz konstruktiv gewesen sein, berichtet Ralf Siener aus Brüssel.
Es gibt noch keinen Durchbruch bei den Brexit-Gesprächen, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Für die nächsten Tage seien intensive Gespräche geplant, sagte ein EU-Diplomat im ARD-Studio Brüssel. Die 27 Chefdiplomaten der EU-Mitgliedstaaten haben dem Brexit-Chef-Unterhändler der EU-Kommission Michel Barnier grünes Licht gegeben, über die heute neu vorgelegten britischen Vorschläge für ein Ausstiegsabkommen zu verhandeln. Barnier selber betonte nach seinem einstündigen Gespräch mit Johnsons Brexit-Minister Stephen Barclay, der Brexit sei wie Bergsteigen.
Brexit is like climbing a mountain.
Man müsse wachsam, entschlossen und geduldig sein.
We need vigilance, determination and patience.
Die Brexit-Verhandlungen der EU mit Boris Johnson sind also noch nicht gescheitert. Im Gegenteil, sie gehen jetzt eigentlich erst richtig los. Bis zu einem neuen Ausstiegsvertrag ist es noch ein weiter Weg. Die EU ist entschlossen, auf ihrem Gipfel in der kommenden Woche in Brüssel den Briten mehr Verhandlungszeit zu geben, wenn zum Beispiel das britische Außenministerium, das Parlament in London oder der britische Botschafter in Brüssel darum bittet. Oder vielleicht sogar Premier Boris Johnson persönlich.
7:10 ist es. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Soll der Klimaschutz im Grundgesetz verankert werden? Das Land Thüringen wollte das erreichen, konnte sich heute im Bundesrat aber nicht durchsetzen. Eine Initiative aus Schleswig-Holstein wurde dagegen angenommen. Es soll mehr Klimaschutz in der Marktwirtschaft geben. Und es soll künftig verboten sein, im Auto zu rauchen, wenn Kinder mitfahren. Elisa Teichmann berichtet über die heutige Bundesratssitzung.
Der Bundesrat hatte eine volle Tagesordnung. Aber einfach zur Tagesordnung überzugehen, war 2 Tage nach dem Amoklauf in Halle nicht möglich. Dieser überschattete auch die Bundesratssitzung. Bundesratspräsident Daniel Günther begann die Sitzung mit einer Ansprache und mit einem Appell.
Im Jahr 2019 sitzen Jüdinnen und Juden in ihrer Synagoge und beten um ihr Leben. Bei uns in Deutschland. Das macht fassungslos. Und wir müssen uns alle, jeder an seinem Platz, fragen, was können wir mehr tun, um gegen solchen Hass vorzugehen?
Mit einer Schweigeminute gedachte der Bundesrat anschließend der Opfer des Anschlags. Für Günther war es außerdem die letzte Sitzung als Präsident des Bundesrats. Den Staffelstab gibt er an den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke weiter. Günther zeigte sich dankbar über ein Amtsjahr voller besonderer Jubiläen. 70 Jahre Grundgesetz, 100 Jahre Frauenwahlrecht, 30 Jahre Mauerfall. Das Motto seiner Bundesratspräsidentschaft: Mut verbindet.
Wichtig war mir in dieser Amtszeit Zuversicht zu verbreiten, Lust auf Politik zu machen, wieder das Positive zu betonen, nach der Devise, was können wir in diesem Land alles bewegen, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns trauen, wieder etwas mutiger zu werden.
Ein zentraler Punkt der Tagesordnung war die Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes. Dabei ging es um ein Rauchverbot, gerade in engen Innenräumen mit Kindern und Jugendlichen. Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucher von den Grünen machte darauf aufmerksam:
Bei Säuglingen steigt das Risiko des plötzlichen Kindstodes. Wir haben hier also einen besonders vulnerablen, besonders schützenswerten Personenkreis. Und alle können sich das physikalisch vorstellen. In engen, geschlossenen Innenräumen von Kraftfahrzeugen verstärkt sich diese negativen Faktorenkette deutlich.
Einen entsprechenden Gesetzentwurf dem Bundestag vorzulegen, das hat der Bundesrat beschlossen. Selten wurde in den Bundesratssitzungen so intensiv über Energiethemen diskutiert. Finanzierung des Klimapakets, Strukturhilfe für Kohleregionen und Klimaschutz als Staatsziel. Eine Thüringer Initiative. Thüringens Umweltministerin Anja Sigismund von den Grünen will neben dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch konkret den Klimaschutz im Grundgesetz verankert sehen.
Wir wollen, dass dadurch jeder und jedem vor Augen geführt wird, dass auch in Mitteleuropa die Klimakrise angekommen ist. Wir wollen, dass künftig der Klimaschutz den höchsten Rang einnimmt, den wir in der Bundesrepublik kennen, Verfassungsrang.
Für den Vorstoß erhielt Thüringen allerdings keine ausreichende Unterstützung. Der Bundesrat stimmte nicht über die Initiative ab. Diese wird nun weiter in den Ausschüssen beraten. Zugestimmt hat der Bundesrat aber der Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze. So steigt beispielsweise der Satz für Alleinstehende zum 1. Januar kommenden Jahres auf 432 Euro. Das sind 8 Euro mehr als der aktuelle Satz.
Heute sitzen im Deutschen Bundestag 709 Abgeordnete, so viele wie noch nie. Das liegt an einem komplizierten System von Ausgleichs- und Überhangmandaten. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Vorschläge, wie man das Parlament verkleinern könnte, aber bisher konnten sich die Regierungsparteien nicht auf einen Kompromiss einigen. Jetzt haben die 3 Oppositionsparteien Grüne, Linke und FDP einen Gesetzentwurf zur Wahlrechtsreform vorgelegt. Andreas Reuter hat ihn sich angesehen.
Die Zahl der Wahlkreise soll verkleinert werden, von jetzt 299 auf 250. Gleichzeitig soll die Sollgröße des Bundestages geringfügig ansteigen, von jetzt 598 auf 630. So der Vorschlag von FDP, Linken und Grünen. Weniger Direktmandate und mehr Listenplätze also. Dadurch sei die Sitzverteilung automatisch näher an dem Ergebnis der Zweitstimmen, rechnen die 3 Parteien vor. Dadurch fielen weniger weniger oder gar keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr an. Außerdem wollen die drei Parteien alle Ausgleichsmandate abschaffen, die für einen Proporz unter den Bundesländern sorgen. Unser Vorschlag schadet allen Fraktionen gleichmäßig, sagte Friedrich Strätmanns von der Linken. Vorschläge aus der Union dagegen zielten darauf ab, Wahlergebnisse zugunsten von CDU und CSU massiv zu verzerren, wie Britta Hasselmann von den Grünen sagte. Die Union müsse ihre Blockadehaltung beenden, forderten die Sprecher der drei Parteien. Sonst bestehe die Gefahr, dass der Bundestag nach der nächsten Wahl sogar auf über 800 Sitze anwachsen könnte.
Die tödliche Vergiftung einer jungen Mutter und ihres Babys in Köln geht wohl auf ein Versehen zurück. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Mitarbeiter der Apotheke wegen fahrlässiger Tötung. Die Frau und ihr per Notkaiserschnitt geborenes Baby waren Mitte September an Organversagen gestorben, nachdem die 28-Jährige eine Glukosemischung aus der Apotheke genommen hatte. Markus Schmitz berichtet aus Köln.
Die Schließung der drei Kölner Apotheken, die von demselben Inhaber betrieben werden, sei nicht mehr erforderlich. Das teilte das zuständige Ministerium am Nachmittag mit. Grund für diese Entscheidung seien die vorläufigen Ermittlungsergebnisse der Kölner Staatsanwaltschaft. Demnach liege im Kölner Glukosefall kein Vorsatz vor. Vielmehr sei durch ein Versehen die Glukosesubstanz mit dem Narkosemittel kontaminiert worden. Laut Kölner Staatsanwaltschaft seien die Substanzen vermischt worden, weil es zwei identisch aussehende Behälter in der Apotheke gab. Es gebe einen Anfangsverdacht wegen fahrlässiger Tötung gegen zwei Mitarbeiter der betroffenen Apotheke. Sie bestreiten die Vorwürfe laut Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauern an. Vor drei Wochen starben eine 28 Jahre alte Frau und ihr Neugeborenes durch eine Überdosis eines Narkosemittels. Die Frau wollte durch die Einnahme der Glukosemischung feststellen lassen, ob sie Schwangerschaftsdiabetes hat.
Wer in den vergangenen Tagen frische, fettarme Milch gekauft hat, sollte mal genauer auf die Packung schauen. Wenn sie das Kennzeichen DINW 508 trägt und das Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 10. und dem 20. Oktober liegt, dann sollten Sie die Milch nicht trinken. Bei Routinekontrollen wurde festgestellt, dass einzelne Artikel mit Bakterien verunreinigt waren, die zum Beispiel zu Durchfall führen können. Die Milch wurde in Münster produziert und an Supermärkte in ganz Deutschland geliefert. Zum Beispiel nach Bremen, wie Sven Weingärtner berichtet.
Der Griff in den Kühlschrank nach der Milch war bei vielen mit dem Blick auf die Packung und der Suche nach einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen verbunden. DINW 508 EG. An diesem Kürzel lässt sich erkennen, aus welchem Werk die Milch kommt, in der möglicherweise krankheitserregende Bakterien sind. Grund zur Panik besteht trotz der bundesweiten Rückrufaktion nicht, sagt Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen.
Wenn man die Milch getrunken hat oder sie im Müsli gegessen hat und man nichts bekommen hat, dann passiert vermutlich auch nichts mehr. Aber natürlich, sobald irgendwie eine Durchfallerkrankung oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten, sofort zum Arzt gehen.
Gefährdet seien am ehesten Menschen mit schwachem Immunsystem. Dazu zählen besonders junge oder ältere. Bei den Verbrauchern sind die Reaktionen auf den Rückruf möglicherweise bakterienverunreinigter Milch sehr unterschiedlich.
Ich finde, die Kontrollen müssten sowieso besser sein bei den Unternehmen. Und als Kunde, man kann ja auch nicht alles lesen. Die Konsumenten sind überfordert.
Ich persönlich zum Beispiel gehe eher auf Biomilch und da hoffe ich, dass ich da vertrauen kann.
Das Problem in diesem Fall hat dabei gar nichts damit zu tun, ob es bio- oder pflanzliche oder tierische Milch ist. Das Deutsche Milchkontor, das nach eigenen Angaben Deutschlands größte Molkereigenossenschaft ist, hat den Fehler bereits Ende September gefunden und behoben. Eine Dichtung in einem Werk in Nordrhein-Westfalen war kaputt. Dadurch konnten sogenannte Aeromonas-Bakterien in den Herstellungsprozess geraten. Genauer wollte der Milchkonzern das nicht erklären. Über Pressemitteilungen hinaus könnten keine Informationen angeboten werden, teilte das Unternehmen mit. Immerhin geht daraus hervor, dass zusätzliche Proben im Labor untersucht wurden und als das Ergebnis nahezu zeitgleich mit ersten Kundenreklamationen kam, erfolgte der bundesweite Rückruf. Für die Händler war das in diesem Fall keine große Sache, so wie mein Bremer Edeka-Marktleiter Björn Harste.
Das ist ein Rückruf, wir nehmen die Ware raus, wenn wir welche haben und dann ist das für uns meistens erledigt.
Das Deutsche Milchkontor teilt mit, dass der Rückruf unverzüglich erfolgt sei. Wieso die Produktion in dem Molkereibetrieb mit der defekten Dichtung bereits Ende September wieder anlief, der Rückruf aber erst 1,5 Wochen später erfolgte, erklärt der Konzern nicht. Neben dem wirtschaftlichen Schaden dürfte damit am Ende auch ein Vertrauensschaden entstanden sein.
Sven Weingärtner berichtete aus Bremen und das war das Echo des Tages am Freitag. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.